But these men wanna chase a big leg woman down. Why do all of these men wanna chase a big leg woman down? Must be the same old thing makes a preacher lay his Bible down. Oh, that same thing. Same thing. Same old thing makes a drunk lay his whiskey down. What make you feel so fine when your baby gets dressed at night? What make you feel so fine when your baby gets dressed at night? Must be the same old thing makes a hound dog howl all night. Oh, that same.
Schau zusammen, hier ist wie immer auf 88,1 MHz Kala, jeden Sonntag von 12 bis 2. Im Studio sind der Luca Technik, der Dietsch, Thea und ich, Laura. Heute berichten wir von der Veranstaltung gestern Abend in Stuttgart zum Hungerstreik in der BRD. Ein weiterer Bericht betrifft der Hungerstreik von einem Gefangenen im BGZ. Und ein dritter Beitrag ist die Erklärung von Ringwil, einer Aussenstation von Regensdorf, wo Gefangene gegen ihre Haftbedingungen protestieren.
Snowflakes, no one you'd ever seen.
Gestern Abend war in Stuttgart eine Informationsveranstaltung über einen Hungerstreik in der BRD, der jetzt in der sechsten Woche steht. Thea ist hier als Gast im Studio und wird uns darüber erzählen, wer hat das organisiert und wie viele Leute sie kommen. Kannst du mal ein bisschen erzählen?
Ja, also das war eine Veranstaltung in Stuttgart, wo zum Teil die Verwandten organisiert haben, also die Verwandten der politischen Gefangenen aus der BRD. Und die haben zu dieser Veranstaltung Anwälte eingeladen, und zwar Anwälte praktisch aus der ganzen Welt. Es war eine Anwältin aus Amerika da gewesen. Aus Frankreich war ein Anwalt vertreten gewesen, der vor allem Leute aus der AD vertritt, also aus Action Direct. Dann war es in Spanien ist vertreten gewesen mit zwei Anwälten. Ein Anwalt, der vor allem Leute aus der Grapo und der PCR vertritt, und eine Anwältin, die ein Komitee gegen Folter vertreten hat und von dort her erzählt hat. Ein Griech war auch da gewesen. Das ist relativ selten, dass Griechenland an so Anlässen dabei ist. Dann Holland und die BRD natürlich und die Schweiz. Die haben also am Podiumsgespräch teilgenommen. Weiter hat es aber Genossen aus der Türkei und aus Guadeloupe, die auch also Sachen gesagt haben und sich vor allem dem Hungerstreik, also den solidarisch unterstützt haben und versucht haben, aus ihrer Situation zu berichten. Interessant ist auch, und ich finde das auch wahnsinnig gut, dass Versuche laufen auf dieser Ebene, das heisst von Seite des Widerstand, einen internationalen Austausch zu machen über die Situation der einzelnen Gefangenen in den Ländern, also von den Gefangenen in den Ländern, und wie gegen den Widerstand in diesen Ländern vorgegangen wird. Weil der Feind, der kommuniziert auf internationaler Ebene, aber wir haben dort noch zum Teil ein Manko. Und die Veranstaltung soll dazu beitragen, aufzuzeigen, eigentlich, wie im europäischen Rechtsraum mit dem Widerstand umgegangen wird, zum einen, und natürlich eine internationale Solidarität aufzuzeigen mit dem Kampf der Gefangenen in Deutschland.
Was haben denn einzelne Berichte, so kannst du kurz mal für den Anfang so irgendwie skizzieren, wer was berichtet hat, aus diesen verschiedenen Ländern?
Ja, also es ist natürlich stundenlang gegangen, und ich werde versuchen, mal ganz, ganz kurz zu sagen. Interessant war, und einige Sachen rauspicken, interessant war, dass von Spanien, also die Spanier, die aufgezeigt haben, dass bei ihnen die Folter läuft, wie sie läuft, dass die Liquidationen also auch auf der Straße läuft, all die Bereiche, Plan 10 ist erwähnt worden, dass Konzepte in vor allem im Baskenland den Widerstand zu brechen. Und in dem Zusammenhang, wo jetzt aber der Hungerstreik betrifft, würde ich interessant finden, dass sie erzählt haben, dass eigentlich die Haftbedingungen bei ihnen in den Knast, oder für ihre Gefangenen, also jetzt der Situation entsprechend, nicht schlecht sind. Und sie haben gesagt, dass ihrer Einschätzung nach die Situation so ist, nicht weil irgendwie da der Staat findet, das sind arme Leute, denen muss man irgendwie ein bisschen helfen, oder Zugeständnis gemacht worden sind jetzt vom Staat her im Sinn von humanitären Sachen, sondern dass es ein Resultat ist von einem Kampf. Und zwar ein Kampf, der geführt worden ist auf drei Ebenen. Und zwar das eine ist, das sind soziale Bewegungen, die in Spanien laufen und wo die Gefangenen und ihre Situation immer ein wichtiger Moment drin ist. Das ist das eine. Das Kampf in den Knast, also die Spanier haben auch eine Tradition im Hungerstreik, haben sehr massive Hungerstreiken geführt und die verschiedensten Formen von Kampf, Knastkampf und natürlich die Aktionen der bewaffneten Gruppen. Oder? Also sie haben das so erklärt, dass die Bedingungen erkämpft worden sind aufgrund von diesen drei Momenten. Oder? Mhm. Und dass heute in Spanien es eigentlich darum geht, Befreiung, oder? Von den Gefangenen zu erkämpfen. Also das, was sie bei ihnen unter Amnestie läuft, also Befreiung. Kein Zugeständnis, sondern sie auch können rauszuholen aufgrund von einer politischen Kraft. Die Anwältin aus den Staaten, die hat vor allem auch so erzählt, was sie für Gefangene haben und die Situation von den Gefangenen, die sehr hart ist in der Stadt. Das ist ja auch bekannt, oder, dass sie eines der härtesten Systeme haben. Dann hat sie erzählt über die Formen von Justiz, wo, also die, das sind auch so Gerichtshöfe, wo die Leute können verurteilt werden, wenn sie zum Beispiel keine Aussagen machen, oder? Also das ist die Grand Jury, die Leute zitieren kann, anholen und die werden befragt zu irgendetwas, oder? Und die müssen gar nicht im direkten Zusammenhang angeklagt werden, sondern müssen aussagen. Und dass sie, wenn sie die Aussage verweigern, bis zu 3 Jahren können, verlocht werden, nur aufgrund von der Aussageverweigerung. Und das ist ein Mittel, zum Beispiel, oder, ganze Bewegungen in den Staaten können zu kriminalisieren, nämlich, dass sie können die ganze Szene einfach vorladen und als Zeugen befragen und aufgrund von ihrer Verweigerung über ihre Leute Aussagen zu machen, so können sie in den Knast springen. Das ist also eine interessante Sache, die sie erzählt hat. Und dann hat sie auch so über die verschiedenen Counter-Projekte erzählt. Und auch, dass die Staaten versuchen, alles, was läuft an Bewegungen, an Aktionen und so weiter, dass sie versuchen, das zu totschwiegen und zu sagen, dass der sogenannte Terrorismus, den gibt es in Westeuropa und den gibt es in der Dritten Welt und bei uns gibt es das nicht, oder? Und sehr, sehr empfindlich auf alles, was läuft, dort reagieren. Die deutschen Anwälte, die haben dann vor allem informiert zur Situation, zur aktuellen Situation vom Kampf der Gefangenen. Und einer von den Anwälten hat dann nochmal versucht, den Einstellungsantrag, den sie gestellt haben im Stammheimer Prozess, nochmal darzulegen, also warum sie die Gefangene, Kriegsgefangene sind, warum es um Völkerrecht schlussendlich geht. Das ist eine Dokumentation, die man in der Buchhandlung in der nächsten Zeit vorfinden kann. Das haben die gedruckt, das ist etwas sehr Interessantes, aber das muss man lesen, das ist jetzt zu kompliziert, das so zu erzählen. Frankreich, der Anwalt aus Frankreich, der hat vor allem versucht, so aufzuzeigen, was ist die Situation vor Mitterrand mit den Gefangenen war, was ist jetzt. Und hat so erzählt, einfach auch von ihrem Kampf, weil die Gefangenen aus der Aktion Direkt haben ja auch einen Hungerstreik gehabt vor ein paar Monaten.
Im September, Oktober ist das, ja, wo sich dann schaurig viele andere auch angeschlossen haben.
Genau, er hat von dort vor allem auch erzählt. Und der Holländer hat einfach, ja, die Solidarität mitteilt, weil in Holland gibt es weder politische Gefangene noch, noch irgendwelche bewaffneten Gruppen oder Aktionen, die laufen in dem Sinn. Interessant war, und das war schaurig aufstellend, dass erstens hat es schaurig viele Leute gab, es waren etwa 400 Leute da gewesen, und die Spanier haben aus dem Knast raus können politische Grüße, Solidarität, Kundgebung von den Gefangenen aus der Grappe, vor allem auch von den Frauen aus dem Knast aus Esserias, mitbringen. Die haben einen Brief vorgelesen, einen schwierig aufstellenden, solidarischen Brief, und haben erzählt, dass die Gefangenen, also aus der PCR und Grappe der Gefangenen in der BRD, Postkarten geschickt haben. Die spanischen Gefangenen, die stellen schwierig viel her, die malen und machen Postkarten und Zeugs und Geschichten. Und haben in, als Unterstützung und als Ausdruck von Solidarität die den einzelnen Gefangenen, die im Streik sind, geschickt. Das war also schwierig aufstellend, irgendwie gewesen, das zu spüren. Die Anwältin aus den USA, aus den Staaten, auch sie, oder, ist gekommen, hat überbracht, also die Unterstützung und die Solidarität mit den Gefangenen, die sie vertritt in den Staaten, und hat auch etwas vorgelesen dazu. Der Anwalt aus Frankreich hat erzählt, dass einen Tag bevor er abgefahren ist, ein Gefangener, der verhaftet worden ist vor 3 Wochen im Zusammenhang mit der Zeitung International, dass die eine Zusammenlegungsforderung gestellt hat.
Ist die Zeitung von Aktion Direkt?
Nein, also ja, also nein, also ich würde es nicht so bezeichnen, es ist eine legale Zeitung. Ja. Aber sie bringen viel von Aktion
Direkt. Steht eigentlich Kreis nach, wie man so schön sagt.
Ja, gut. Auf jeden Fall haben sie die Zusammenlegung, also von diesen Verhafteten, von diesen 5 Verhafteten gefordert, und sie ist in Hungerstreik getreten und ganz ausdrücklich auch in Solidarität mit dem Kampf der BRD läuft. Und ein Typ, der in Paris an einer Veranstaltung war, hat eine Solidaritätsnote vorgelesen, wo an die 10 Gruppen, und zwar sehr viele ausländische Gruppen, an dieser Veranstaltung unterzeichnet haben. Mhm. Also der internationale Moment und die Unterstützung ist an dieser Veranstaltung schwierig zum Ausdruck gekommen. Und ich glaube, dass es gar nicht wichtig ist, ob jetzt die Gefangenen aus der PCR und Grapo oder zum Beispiel auch die Leute aus Action Direct also mit der Politik. Es ist nicht darum gegangen, sind wir mit ihrer Politik total einig. Man weiss, dass es auch Unterschiede gibt. Das ist gar nicht die Frage im Moment des Kampfes, sondern es geht darum, einfach die Solidarität auszudrücken. Und das war ein starker Moment, also auch von dieser Veranstaltung.
Jetzt machen wir vielleicht ein bisschen Musik und nachher könnten wir darüber reden, wie an dieser Veranstaltung berichtet wurde von den Aktionen, die in Deutschland laufen, von den Angehörigen und auch von anderen Gruppen, die den Hungerstreik unterstützen.
Mhm.
Yeah.
Also an dieser Veranstaltung ist natürlich auch berichtet worden über den Gesundheitszustand der Gefangenen und überhaupt über ihre Situation. Das sollte man vielleicht noch kurz erwähnen, oder? Das ist nämlich vor allem von den Anwälten der BRD natürlich erklärt worden. Also die Zwangsernährungsgeschichte, wo ja in der Skala schon mal etwas drüber gekommen ist, die setzt sich fort. Und zwar wird jetzt der Rolf Clemens Wagner jeden Tag während 2,5 bis 3 Stunden zwangsernährt. Das macht ein Dr. Schleifer. Und der Schleifer ist berühmt seit dem 74 als ein Schlechter.
Und wie war denn das mit den Ärzten? Haben Ärzte verweigert, die Zwangsernährung vorzunehmen? Sie müssen Ärzte suchen oder ist das easy gegangen?
Ja, also die Situation, wie sie aussieht im Moment, ist die, dass sich eigentlich fast kein Arzt findet, um die Zwangsernährung durchzuführen. Weil schon im 81 und auch anschliessend daran, dass sie relativ viele Debatten ausgelöst hat unter den Medizinern selber. Und man zum Beispiel weiss, dass der Arzt, der zuständig ist für Stammheim, das heisst für die drei Gefangenen, wo in Stammheim sitzen, Zwangsernährung nicht wird machen, weil sie sagen, das ist nicht zumutbar, weder für den Gefangenen noch für den Arzt, der es durchführt. Und der Schleifer, das ist im Prinzip ein Chirurg, ein Knastchirurg. Und man weiss auch, dass das also, ja, eben eine relativ brutale Geschichte ist. Und so sieht es natürlich auch beim Rolf aus. Also er wird angeschnallt, oder? Relativ auch brutal, weil er sich natürlich auch wehrt, oder? Ist klar. Und er hat noch das Problem, dass eine Hälfte vom Nasenflügel für die Sonde nicht benutzt werden kann, weil sie geschlossen ist. Und dann also nur die eine Sonde, also nur die eine Nase nicht mehr benutzt wird. Und sie haben dann auch schon mit Lungen hineingestochen und so. Also es ist einfach eine ganz grausige Geschichte, die Zwangsernährung.
Wir müssen vielleicht an dieser Stelle noch mal ganz kurz sagen, das ist in der Skala zwar schon gemacht worden, vor 2 Wochen. Was das genau heisst, Zwangsernährung, das ist irgendwie vor ein paar Jahren, wo man darüber berichtet hat, vielen Leuten wahrscheinlich nicht ganz klar gewesen. Das ist einfach abstrakt geblieben, aber das ist also wirklich ein Gewaltseingriff in den ganzen Organismus. Also es hat nicht nur mit dem Magen zu tun oder so, sondern da stellt sich der ganze Körper auf das ein, wenn jemand anfängt zu hungerstreiken. Also das einfach, dass man mit sehr, sehr wenig muss auskommen. Einfach der ganze Stoffwechsel wird reduziert und dann plötzlich künstlich ernährt wird, egal ob jetzt mit Infusionen oder direkt mit Schläuchen im Magen, was allein nur schon schlimm ist, wenn die Schläuche eingeführt werden. Und dann wird es plötzlich künstlich ernährt, dass das ein ziemlicher Schock ist für den Körper und dass er völlig aus dem Gleichgewicht geratet, was er nicht unbedingt tut, wenn jemand anfängt zu hungern. Also da kann er sich noch ein Stück weit darauf einstellen. Aber wenn dann plötzlich ernährt wird und vor allem wenn die Ernährung, was ja glaube auch passiert ist, zwischendurch plötzlich wieder abgesetzt wird, weil es kritisch wird und dann wieder neu eingesetzt wird, dann geht das also sehr nah und schnell ans Leben an. Oder?
Ja. Direkt. Es ist im Prinzip das Fördern von Verhungern. Also man weiss zum Beispiel auch, dass sie dem Holger Mainz damals immer zu wenig zugeführt haben, oder? Was also der Körper hat sich nicht, der Organismus hat sich nicht können auf die Notstandssituation einstellen, weil er gefüttert worden ist, aber zu wenig, oder? Mhm. Und er an sich, an dem gestorben ist, an dieser Verhungerung, oder? Und was der Helmut Pohl, das ist der Gefangene, wo zuerst zwangsernährt worden ist, was er sagt, dass er den Eindruck hat oder er ist davon überzeugt und es ist ja nicht sein erster Hungerstreik, also er hat da relativ Erfahrung, dass sie Psychopharmaka reinmischen, oder? Und dass ihn das also total also belämmert und müde und apathisch und so macht, oder? Also man kann auch nicht kontrollieren, was sie dann noch dazu reintun, oder? Das ist ja so zum Problem von der Zwangsernährung. Was auch noch zu sagen ist, dass beim Helmut Pohl sie sagen, dass das eben ausgesetzt worden ist, aber man eigentlich nicht weiss, ob das wirklich stimmt. Also ob das eine von ihren typischen Strategien ist, wo sie Verwirrung stiftet, indem dass sie mal sagen, es wird unterbrochen. Und es gibt dann wieder aber Anwälte und Leute, die sagen, das stimme nicht, es werde gleich vorgesetzt. Und durch das, dass Besuchsschwierigkeiten bei ihm nochmal erschwerter sind als bei anderen, man auch Schwierigkeiten hat, herauszufinden, wie ist jetzt die Situation wirklich.
Oder? Also eben unter den Gefangenen selber einfach Kommunikation völlig gestört wird. So. Ja. Also, dass sie nicht wissen, wer sonst von ihren Genossen noch immer im Hungerstreik ist und wer nicht.
Ja, also genau. Und auch, wem geht es wie? Also jetzt hat zum Beispiel vorgestern in den deutschen Zeitungen geheißen, dass die vier Gefangenen, die eine Gruppe sind in Zellen, dass denen sehr, sehr schlecht geht und dass sie in einem sehr kritischen Zustand sind. Jetzt weiss man aber von Besuchern, dass das gar nicht stimmt. Dass es einfach eine Verwirrungstaktik ist, auch um abzulenken von den Gefangenen, die zurzeit leider wirklich nicht gut geht. Und das ist zum einen Ingrid Jakobsmeier. Sie hat sehr viel an Gewicht verloren und ist von dort her in einem kritischen Zustand. Und der Günther Sonnenberg, der ist auch jetzt in ein Spital verlegt worden, Hohen Aschberg, wo auch der Christian Klar und Brigitte Monhaupt sind. Er ist also auch sehr schwach. Und ich glaube, die schwierigste Situation, die hat im Moment der Christian Klar. Er hat extrem viel Gewicht verloren. Er hat schon in der Haft selber sehr viel Gewicht, bis zu zwischen 8 und 10 Kilo verloren durch die Isolationssituation und wiegt jetzt etwa noch rund etwa auf 44, 45 Kilo, man weiß es nicht genau, auf 1,82. Also er kann keinen Aufgang mehr machen, weil er zu schwach ist zum Laufen. Er hat wahnsinnig Mühe mit Laufen und hat einfach auch noch die Anwaltsbesuche, also die Anwälte, die reingehen. Und die Verwandten. Und sonst ist er im Moment nicht in der Lage, andere Besuche zu machen. Und auch einmal, als er am Hof noch war, hat ein Gefangener unserer Zelle ihm zugerufen. Und der ist nicht mehr in der Lage gewesen, dem zu antworten. Das hat ihm irgendwie die Stimme verschlagen. Mhm. Also ihm, seine Situation muss man also sehr, sehr kritisch anschauen. Und von Seite von der Regierung wird dazu überhaupt gibt's überhaupt keine Äußerungen. Und auf der anderen Seite läuft die ganze Propagandamaschinerie zur Kontaktsperre. Das heisst, so Debatten, die laufen, die auch in den Zeitungen wiedergegeben werden, vor allem von der SPD wird die Schärung gepusht, oder, dass die Kontaktsperre gesetzt. Also das heisst, wenn die Kommunikation zu den Gefangenen total unterbrochen wird, also dicht gemacht wird, oder, die Zellen, absolut, auch für die Anwälte und so, dass das Kontaktsperregesetz zum einen soll verschärft werden und zum anderen endlich soll angewendet werden. Interessant ist zu sagen, dass der Rebmann, der ja zuständig ist, die bekannte Figur, dass er bis jetzt gesagt hat, also, dass die Kontaktsperre, das soll man im Moment noch nicht anwenden, das sei noch nicht die Situation dafür. Oder? Und man muss sich natürlich fragen, was das soll. Oder? Zum einen die Debatte, die im Bundestag geführt wird über Kontaktsperre im Innenausschuss. Und zum anderen die Reaktion. Heisst das also, dass man damit muss rechnen, dass in nächster Zeit der Herr Rebmann dann sagt, und jetzt finde ich aber, ist es an der Zeit, und die Zellen zu den Gefangenen total dicht gemacht werden.
Dann machen wir wieder ein bisschen Musik. Mhm. Wenn du redest von der Verwirrung, die versucht wird, über die Presse herzustellen, dann stellt sich doch auch die Frage wegen der Kontaktsperre. Sind sie nicht eher daran interessiert, die nicht so generell durchzusetzen, sondern bei den Gefangenen verschiedene Situationen zu schaffen, die eben dann genau wieder ausgenutzt werden können für Desinformation?
Ja, ich glaube, das, was du sagst, das ist glaub, schon wichtig, wenn man beobachtet, wie sie auch mit den einzelnen Gefangenen umgehen. Das heisst, bei den Einzelnen kommen die Leute, die Besucher und so, gut rein und fast keine Bedingungen oder akzeptable Bedingungen bei den anderen Stellen zu fallen. Also zum Beispiel eben beim Helmut Pohl haben sie, also das ist einfach jetzt als Beispiel, wie sie können die Besuche abbrechen und unterbrechen, haben sie jemandem, der den Besuch gemacht hat, vor dem Besuch gesagt, dass sie sich nicht umarmen, also ein Umarmungsverbot ausgesprochen haben. Das aber Helmut Pohl selber nicht gesagt haben. Und der ist natürlich auf die Person zugegangen, wie immer, und hat sie umarmt. Und das war der Besucher gewesen, oder? Und somit ist der Besuch jetzt für ihn erledigt, oder? Das heisst, also, das ist so, haben sie versuchen ihn zum Beispiel zu isolieren. Bei anderen Gefangenen läuft es sehr ähnlich und bei anderen wieder gar nicht. Also ich glaube schon, dass sie zurzeit versuchen, auch die Unterschiedlichkeit, die unterschiedliche Behandlung zu forcieren, um unter den Gefangenen selber eine Unsicherheit und Verwirrung zu stiften. Und gleichzeitig aber die Äußerungen über Kontaktsperre Also könnte das so interpretiert werden, dass Kontaktsperre wird kommen, also in einer eskalierten Situation vom Hungerstreik. Also wenn zum Beispiel ein Gefangener sollte sterben und sie also auf das dann zum Beispiel reagieren mit einer Kontaktsperre. Das wäre möglich, oder? Dass sie eben durch die Pseudo-Debatten, weil im Prinzip sind sie sich ja völlig einig, oder? Die Kontaktsperre vorbereitet und auch schauen, wie sind die Reaktionen draussen, oder, auf die Debatte, was bedeutet Kontaktsperre heute, was löst es an Widerstand aus, zum einen. Und zum anderen können sie mit dieser Kontaktsperre-Debatte natürlich ihre ganze Theorie wieder bringen, dass alles aus den Zellen rausgesteuert wird. Das heisst, dass also die Gefangenen, die sie zum Teil seit Jahren isoliert sind, aktive Mitglieder von einer sogenannten terroristischen Vereinigung sind, dass sie also alles, was draussen läuft, und es läuft extrem viel, eigentlich von innen herkommt und sie so eine Art Kommandozentrale im Knast drin haben, oder? Das ist ja eine andere Version, wo sie versuchen, also mit der also Form von psychologischer Kriegsführung gegen den Widerstand drin, aber vor allem auch gegen den draussen zu reagieren. Und mit der Kontaktsperre können sie natürlich genau wieder die Argumente von dieser Kommandozentrale bringen und können ihre Haftbedingungen auch damit rechtfertigen, dass es nicht gewünscht ist, dass die Kommandozentrale kann funktionieren kann. Und mit der Zusammenlegung von ihnen her könnte eben die Kommandozentrale noch viel potenter werden. Und das wollen sie, also sagen sie, oder verhindern.
Kannst du noch etwas sagen zu den Solidaritätsaktionen generell in der BRD, vielleicht auch innerhalb von der Knast sogar, also von anderen Gefangenen? Und was, es ist ja das, eben der Hungerstreik oder die Hungerstreiks, die sind eigentlich in einem Rahmen im Moment von verschiedenen Aktionen, die auf verschiedenen Ebenen laufen, von Angehörigen vor allem auch.
Ja, also die Angehörigen, um mal bei ihnen anzufangen, die sind unheimlich aktiv. Das heisst, es hat in der BRD sehr, sehr viele Veranstaltungen, zum Teil bis zu 2, 3, 4 in der Woche, in den verschiedensten Städten. Die Veranstaltungen, was man so gehört, sind sehr gut besucht. Also, am Freitag hat sie in Frankfurt eine gehabt. Da sind zwischen 800 und 1000 Leute gekommen. Also, das ist extrem viel. Sagen die Leute aus Frankfurt, oder? Also, dass sie das schon lange nicht mehr so erlebt haben. Und die Angehörigen sind natürlich permanent präsent und versuchen die Situation vom Kampf und die Bedingungen von dem Kampf zu vermitteln. Das ist also mal eine wichtige Aktivität. Und ein anderer Moment, sie haben relativ viele Aktionen, also sie besetzen viel, oder? Und ich kann vielleicht zwei Beispiele dafür nennen. Sie haben noch im Dezember haben sie das Folterforschungszentrum in Hamburg besetzt. Das ist ein Sonderforschungsbereich 115. Das ist ein Institut, das vor allem Isolation und sensorische Deprivationsforschung gemacht hat, wo dann an Staatsschutz weitergegeben worden ist. Und das haben sie besetzt und haben dort dann auch Erklärungen verteilt, wo sie auf die Funktion von dem Institut eingewiesen haben und von dort auf die Situation und den Kampf von ihren Angehörigen. Was letzte Woche gelaufen ist, sie haben in Bonn das Informationsbüro vom Europaparlament besetzt und haben versucht, mit dieser Besetzung und den Flugblättern, die sie verteilt haben, auf die Situation wieder, auf den Stand vom Kampf, auf die Situation vom Kampf von ihren Angehörigen darauf einzuweisen, aber haben auch dort versucht, einen internationalen Moment herzustellen und haben also auch von den Haftbedingungen und von der Knastsituation von den anderen Ländern, also wie Spanien und Italien und Türkei und so, geredet, oder? Also haben dort versucht, einen internationalen Moment herzustellen. Eine andere Aktion, die auch noch gut war, wo die zwei Gefangenen aus Stammheim ins Spital verlegt worden sind und wo man gemerkt hat, dass sich die Situation von Christian Klar immer mehr zuspitzt, haben sie eine Aktion gemacht vor dem Haus vom Vorsitzenden Richter von Stammheimer Prozess, im Knospe, sind dort eingefahren mit Megafon, Flugblättern und Spruch, also so transparent, und haben auch dort darauf aufmerksam gemacht, Herr Knospe, dass er also für die Gefangenen jetzt ganz direkt verantwortlich ist, und haben auch wieder dort einfach versucht zu informieren über die ganze Situation. Interessant ist, dass dort dann im Moment, dass sie eigentlich die Grundgebung haben wollen, von dem Haus haben wollen abbrechen, Bullen eingefahren sind, haben sie mitgenommen. All die Leute, die da sind, von den Verwandten, und haben eine ED-Behandlung gemacht, eigentlich, wie sie bekannt ist, aus dem Widerstand. Also sie haben sie geschlagen, sie haben mit Metallgegenständen unter die Fingernägel gedrückt, oder? Haben sie versucht auszuziehen und so weiter. Und unter den Verwandten, das muss man sehen, oder? Da hat es zum Teil Geschwister, also jüngere Leute, aber es hat natürlich auch Mütter, also ältere Leute, oder? Und das ist irgendwo eine neue Qualität, dass sie also im Prinzip die Behandlung gemacht haben wie Leute, die sie verhaftet, also wie aus der Guerilla oder aus dem Widerstand. Aber das halten die Leute, glaube ich, also nicht vorab irgendwie. Sondern sie haben dann auf das hin gerade wieder eine Pressemitteilung gemacht und auch davor Veranstaltungen erzählt. Das ist so zu den Verwandten. Also die sind sehr, sehr aktiv. Was eine Aktion, die noch gelaufen ist im Knast selber, also im Hungerstreik selber, hat es ja eben Leute, also jetzt aus der Guerilla, aus der RAF, aus dem Widerstand, aus dem antiimperialistischen Widerstand. Das heisst, es hat auch Leute zum Beispiel, die einfach von der Demo her reingenommen worden sind, also Krefeld und Busch, Leute, die sich an dem Hungerstreik beteiligen. Und es hat auch die sogenannten Sozialen, das heisst, die Gefangenen, die nicht aus dem Widerstand raus, wo sie geleistet haben, verhaftet worden sind. Drei von denen haben in Berlin eine Aktion gemacht. Sie haben einen solidarischen Hungerstreik gemacht, das heisst einen befristeten Hungerstreik. Und sie haben verweigert, in ihre Zellen zurückzugehen nach dem Hofgang. Und das mit der Erklärung, dass sie den Kampf von diesen Gefangenen unterstützen. Dann gibt es den ganzen Bereich von den Anschlägen, die laufen, also von Aktionen. Und auch dort ist die Palette relativ breit. Wir hören da durch die Medien eigentlich die Aktionen, wo vor allem Brand- oder Sprengstoffgeschichten sind, oder? Also wo grössere Sachen sind, die gelaufen sind. Und weniger von den Sachen, die praktisch täglich laufen, an kleineren Geschichten, an schwere, guten, an wichtigen Sachen, oder? Die eine ähnliche Form haben, wie sie zum Teil auch hier laufen. Also Aktionsformen, so wie Sprayen und Stechen und so, Besetzen, also die Ebene, oder? Und relativ viel eben auch, also wo jetzt eben mit Spreng und Brandanschlägen sind.
Und wie ist die Einschätzung? Also du hast vorher gesagt, sie versuchen wie üblich die Drahtzieher Theorie aufrechtzuerhalten, indem sie mit dieser Kontaktsperre spielen. Und jetzt aber, wenn man die Erklärungen zum Teil liest und dann sieht, die Breite von den Unterstützungsaktionen sehen, oder wie würdest du das sehen, dass das natürlich auch Leute sind, die selber eine politische Geschichte haben, die aus ihrer eigenen Erfahrung heraus und ihrer politischen Identität Sachen machen und dann nicht irgendwelche verlängerten Arme sein von der gefangenen Guerilla. So würdest du das so?
Ja, also ich glaube auch, dass wenn man die Erklärung liest und ich hoffe, dass sie irgendwann einmal werden aufliegen auch und dass mehr Leute die können lesen, weil sie sind, ich finde es auch interessant, eben weil sie Ausdruck sind auch von einer eigenen also politischen Identität. Und ich glaube, das ist etwas, wo schaurig gut ist, wo zur Zeit läuft, oder? Also der Ausdruck von sehr vielen Leuten, oder? Wo ihren Kampf führen und diesen Kampf in Verbindung bringen mit dem Kampf der Gefangenen. Und das ist etwas, wenn man auch mit Deutschen redet, oder? Wo sie zum Beispiel sagen, das ist ein Unterschied zu 81, wo die 81er Sachen viel mehr nur jetzt in Bezug auf die Gefangenen und man muss das unterstützen, also auch zum Teil ein bisschen von einem moralischen Druck hergekommen ist und dass das heute eigentlich so eingeschätzt wird, dass eben sehr viele Leute aus einer Eigenständigkeit, aus dem Kampf unterstützen und auch das Ziel von dem, was sie angreifen, sicher in Einigkeit ist mit dem, was zum Teil aus der anti-imperialistischen Widerstand formuliert, oder? Also es sind sehr viele NATO-Ziele, es sind sehr viele Momente, oder, wo der anti-imperialistische Punkt, oder, sehr wichtig ist. Und wenn man liest, oder, ist das aus einer Geschichte raus. Das ist meine Einschätzung und ich habe versucht, auch gestern mit den verschiedensten Leuten darüber zu reden, wie, also Deutschen, was sie so dazu meinen, oder? Und das ist irgendwo auch ein Moment, wo schaurig natürlich den Staat verunsichert. Weil die Leute, oder? Also, oder ein breiter Teil von Leuten, die jetzt so, sei es jetzt um die Gefangenen herum zu tun haben, oder in den verschiedenen Komitees, immer in Bezug jetzt auf die Gefangenen, die sind natürlich top observiert. Das ist klar. Und die haben da gar nicht schaurig viel Bewegungsspielraum. Also heisst das auch, dass es sehr viele Leute sind, oder? Oder müssen sie, die eben gar nicht aus dem Spektrum jetzt mal so kommen, sondern das sind ganz andere Leute, das sind ganz neue Leute auch, oder? Die vielleicht aus der ganzen Geschichte auch aus dem 81 kommen, das wird man dann sehen, das muss man vielleicht dann mal halt vielleicht genauer noch anschauen. Das sind einfach mal so Vermutungen. Und das wäre auch eine Möglichkeit oder von einer Interpretation, warum bis jetzt eigentlich also jetzt von der Reaktion her, vom Staat her eigentlich nicht so massiv zugeschlagen wird, obwohl das wird erwartet, dass irgendwann der Moment wird kommen. Aber dass irgendwie das Zuschlagen auf dieser breiten Ebene verwirrt, unsicher macht, dass es nicht einschätzbar ist und dass sie wahrscheinlich auch nicht so damit gerechnet haben. Also das sind Einschätzungen, die von deutschen Genossen gemacht worden sind und hoffen wir, dass sie stimmen.
You
Was man vielleicht am Schluss jetzt noch abschliessend kann darauf hinweisen, ist eine Demo, die geplant ist, also die die Deutschen machen wollen, in Karlsruhe vor der Bundesanwaltschaft. Und die Demo, die ist am 26. von diesem Monat. Ich glaube, es ist relativ wichtig, dass die Demo breit wird, dass viele Leute gehen, dass es ein Ausdruck ist von einer Stärke, von einer Bewegung. Und Karlsruhe ist an sich nicht weit, oder? Man kann sich also auch überlegen, von Zürich aus nach Karlsruhe zu gehen und in dieser Demonstration einen Ausdruck bringen von Solidarität mit dem Kampfsex der Leute draussen, wie aber auch mit dem natürlich drinnen.
Mhm. Okay. So, merci, dass du gekommen bist und berichtet hast über die Veranstaltung.
Ja, geschehen.
Ciao.
Ciao.
Etwas anderes noch schnell. In der Sendung von 2 bis 3 im Zentralamerika-Info gibt es einen Bericht über die Repression in Honduras. Man hat uns gebeten, dass wir das an dieser Stelle schon mal vormerken sollen. Es geht schließlich um ein ähnliches Thema. Dann das übernächste Stück, also nicht das nächste, sondern das übernächste Stück, ist einmal mehr TB Sheets von Van Morrison. Und wir hoffen, dass sämtliche Gefangene in Regensdorf mindestens einen guten Empfang werden haben bei diesem Stück. We'll be right back.
get a crying at midnight. Ain't natural for you to cry when the midnight comes into the wee small hours, long for the break of dawn. Oh Lord. You're looking for. I seen her when you jumped at me, live from behind the door, and looked into my eyes. Your little star struck in the windows, in adequate season, foreign bodies. Crack in the window pane and numbs in my brain. And the sunlight shines through the crack in the window pane, numbs my brain. Oh Lord. Let me breathe.